Unter wechselseitigen Verdächtigungen, dass die jeweils andere Partei längere, spitzere Kampfspuren zum Einsatz bringen wolle, mehrfach brachte man die gewählten Paare zum Vergleich, bereitete man die beiden Hähne auf den Kampf vor. Deren eigene, krumm und kurz gewachsene Sporen wurden mit einem Taschenmesser weggeschnitzt, das Blut mit Zigarettenglut gestillt. Dann setzte man an den Schnittstellen weit längere, kunstvoll zugeschliffene Kampfspuren auf, befestigte sie mittels Klebstoff, Bindfaden und violettem Band, klaglos hingenommen von beiden Kontrahenten. Abschließend zog man ihnen die Fußgelenke auseinander, bis sie knackten, massierte Krallen und Oberschenkel, drückte ihnen einen Kuss aufs Herz. Ein letzter, anfeuernder Spruch, schon putzte der Schiedsrichter mit seinem Taschentuch die Krallen blank. Das Aufeinanderzurennen, kaum dass man die beiden Hähne inmitten des Kampfplatzes zu Boden gelassen, das aneinander Emporflattern, der dabei stets aufs Neue unternommene Versuch, mit den Sporen den Hals des Gegners zu erwischen, vollzog sich in derartiger Geschwindigkeit, dass Broschkus Mühe hatte, wenigstens das Wesentliche mitzubekommen. Wohingegen das restliche Publikum alles blitzschnell erfasste, Anfeuerungen, Entsetzensschreie, Flüche beigebend, insonderheit das Choral herausgestöhnte »Cojones«, sobald ein Treffer gelungen. Die Kämpfenden selbst gingen vollkommen schweigsam zu Werke. Kein kleinstes Kollern, lediglich für Sekunden ließen sie voneinander ab, wenn sie von ihren Besitzern auseinandergezogen wurden. Der namenlose Hahn sprang deutlich niedriger, kam mit seinen Sporen bald gar nicht mehr auf Halshöhe. Nach wenigen Minuten war sein Gefieder bis zur Brust rot eingesprenkelt. Schließlich stand er nur mehr da, den erbarmungslos vor ihm auf und schon wieder aufspringenden Saddam tapfer ertragend, das Eindringen der Dornen, das Nachhacken des Schnabels. Dagegen die Männer rundum ausnahmslos aus dem Häuschen. Gleich würde es soweit sein, gleich. Jeder normale Schiedsrichter hätte den Kampf jetzt abgebrochen. »Tu doch was«, schimpfte Broschkus, »wehr dich, du Arschloch! Du kannst doch hier nicht so sang- und klanglos«, flehte er, »es geht doch um dein Leben, oh Gott, will denn keiner was dagegen?« Nein, dagegen einschreiten wollte keiner, am allerwenigsten Broschkus. Die beiden kämpften in solcher Unerbittlichkeit, dass man gar nicht gewagt hätte, sie zu unterbrechen, selbst herrlich bis in die Spitzen ihres Gefieders. Sogar der helle, der namenlose Hahn, ein Glanz lag auch auf ihm. Und erst Saddam, wie siegesgewiss er die Beine beim Hochspringen spreizte und um den Hals seines Gegners zuschnappen ließ, in dessen Fleisch eindringend noch und noch. Man hatte beim Zusehen Mühe, nicht laut aufzuschreien vor Schmerz, mitzuschreien mit den anderen. »Cojones!« Als die Sprungkraft auch bei Saddam nachließ oder als er fühlte, dass er in dieser Runde kürzer treten durfte, brach die Schlussphase an. Eifrig nickend hackten die beiden Kampfhähne im Stehen aufeinander ein, hieben sich die Schnabelspitzen auf die Köpfe, in die Hälse, Schonung gab es nicht. Der namenlose Hahn wurde gegen das Sacktuch gedrängt, dahinter stand Broschkus und merkte gar nicht, wie ihm das Blut bis auf die Hose hochspritzte. Jetzt knickte der Namenlose kurz ein, sein Besitzer zog ihn an den Schwanzfedern zurück in die Mitte der Kampfbahn, man positionierte beide Hähne neu. Kaum losgelassen, eilten sie flügelflatternd wieder aufeinander zu, ihrer Wunden nicht achtend. »Mach ihn tot«, hörte sich Broschkus plötzlich laut rufen, »hack ihm den Kopf auf, er soll endlich tot sein, der Schwächling, er hat's nicht anders verdient.«